Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Hanseatic Inspiration, MSC Grandiosa, Attair und Lotsenschoner Nummer 5 Elbe. Die Schiffe spielen heute die Hauptrolle in diesen Hafennotizen. Dazu gibt's einen Buchtipp und die Frage, wie die maritime Wirtschaft umweltfreundlicher werden kann. Das alles in den kommenden 2 Stunden. Willkommen zu unserer 3386. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
Hamburg.
Im Juni sorgte der Lotsenschoner Nummer 5 Elbe für traurige Schlagzeilen. Nach der Havarie mit einem Containerfrachter sank das historische Holzschiff, nachdem es noch in die Mündung der Schwinge geschleppt worden war. Spanische Spezialisten konnten später den Rumpf mit Hilfe von Luftsäcken wieder heben. Danach wurde der Lotsenschoner in die Peterswerft bei Wewelsfleth geschleppt, dort provisorisch wieder schwimmfähig gemacht und zur weiteren Verladung nach Hamburg gebracht. Am vergangenen Mittwoch wurde das Schiff nun für den Transport ins dänische Wiedesande auf ein Frachtschiff verladen. Mein Kollege Matthias Steiner war dabei.
Das waren wirklich spektakuläre Bilder am Hachmannkai im Hamburger Hafen. 2 Schwimmkrane der Harla hoben den 74 Tonnen schweren Rumpf des Lotsenschoners behutsam aus dem Wasser und setzten ihn im Laderaum des Küstenmotorschiffs Rix Spring aus Riga ab. Selbst für die Mitarbeiter der Harla, wie Marius Oratzne, keine alltägliche Arbeit.
Das war schon ziemlich spannend. Haben wir nicht jeden Tag. Und wir kennen zwar unser Geschirr, wir wissen, was wir können, was wir die Kräne abkönnen, aber ob das Schiff das mitmacht, das war uns, ja, das war ein Rätsel für uns. Ne? Macht das mit oder macht das nicht mit?
Ohne Probleme machte die Nummer 5 Elbe den Hubvorgang mit, bestaunt von diversen Schaulustigen. Das öffentliche Interesse erstaunte auch Nikolai Wassiljew, den Kapitän des Kymo.
Das ist wirklich eine spezielle Fracht für uns. Meine Reederei hat sich schon gemeldet und mich gebeten, alles zu fotografieren, weil das ja ein historischer Moment für dieses Segelschiff ist.
Stichwort Öffentlichkeit. Die große Anteilnahme begeisterte auch Dr. Stefan Behn aus dem Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim, der Lotsenschoner gehört.
Natürlich freuen wir uns schon, dass dieses Schiff eben doch erhebliche Emotionen geweckt hat. Viele Hamburger haben am Schicksal des Schiffes teilgenommen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass es uns auch gelungen ist, eine Barkasse zu chartern von der Circle Line, damit die Vereinsmitglieder eben auch das Schiff sehen konnten, dass es jetzt nach Dänemark geht und dass wir das Schiff versuchen, möglichst schnell wieder in Fahrt zu bekommen.
Für Stefan Behns Vorstandskollegen Joachim Kaiser war der spektakuläre Verladungsvorgang eigentlich nichts Neues.
Ich habe das Jahr 2002 aus den USA geholt, auch schon mal in ein Frachtschiff gestellt. Also mir ist das, was hier passierte, ja sehr vertraut. Aber nach dem Desaster der letzten Monate ist es natürlich für uns ein Riesenaufatmer, dass das Schiff jetzt in die Werft kommt und auf diesem Wege sicher dahin transportiert wird, hier dank der vielen Beteiligten. Großartig.
In der Wiedesande Shipyard soll der Lotsenschoner genau untersucht und dann repariert werden. Eine Menge Arbeit, weiß Joachim Kaiser.
Dann wird man anfangen, die Doppelung vorne wieder runterzureißen, die wir jetzt gemacht haben, um es schwimmfähig zu machen, und die schlechten Planken rauszureißen, damit das Schiff, das Vorschiff, labil wird und man mögliche Verformungen, wir wissen ja noch gar nicht, ob es welche gibt, dann auch korrigieren zu können. Ich sage mal Streckbett wie beim Chiropraktiker, ne? Knick, knack. Und so wie der dann wieder in der Form ist, soweit er sie eben überhaupt verloren hat, wird dann angefangen, neuer Kiel, neues Kielschwein, Balkweger neu, 150 laufende Meter Planken und so weiter. Soll ich weiter erzählen?
Spätestens im Juni nächsten Jahres will die Werft den Schaden behoben haben. Der Kostenrahmen der Reparatur ist noch offen. Wenn die Schiffbauarbeiten abgeschlossen sind, muss das Rig wieder gestellt werden, neue Motoren und neue Elektrik eingebaut werden und dann soll auch die gesamte Inneneinrichtung zurück an Bord. Wann der Lotsenschoner komplett repariert wieder in Fahrt gehen kann, ist noch offen.
Matthias Steiner über den Lotsenschoner Nummer 5 Elbe. Gleich geht es um ein neues Schiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die Attair, gleich unser Thema. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wracksuche, Vermessungsfahrten, regelmäßige Untersuchung von Nord- und Ostsee. Das sind die Aufgaben der neuen Attair. Vor knapp einem Monat wurde das neue Schiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie getauft, auf der Fassmerwerft im niedersächsischen Berne. Wir haben im Programm von NDR 90,3 aktuell über die Taufe berichtet. Jetzt in den Hafennotizen im Hamburger Hafenkonzert nehmen wir uns die Zeit, uns an Bord der Attair mal etwas genauer umzusehen. Petra Volkwarzen nimmt uns mit auf einen Rundgang über das Schiff.
Am Kai der Fassmerwerft. Als bei der Taufe die traditionelle Flasche Sekt am Schiff zerschellt, sind unter den Gästen auch viele Mitarbeiter des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Manche von ihnen werden künftig auf diesem Schiff arbeiten. Manche haben auch mitgewirkt an der Entwicklung des Schiffes. Nach 30 Jahren musste einfach ein Neubau her, sagt die Präsidentin des BSH, Karin Kammern-Klippstein.
Die Attair war unser ältestes Schiff, also die Vorgänger Attair. Insofern mussten wir das Schiff ersetzen. Außerdem ist es aber wichtig, dass wir gerade dieses Schiff bekommen. Es ist mit dem LNG-Antrieb versehen, was sehr viel umweltfreundlicher ist als herkömmliche Dieselkraftstoffe. Es ist sehr geräuscharm ausgelegt und wir müssen einfach mit gutem Beispiel vorangehen als BSH, denn wir sind für die Einhaltung oder die Überprüfung der Einhaltung von Umweltstandards durch die Schifffahrt verantwortlich und dann müssen unsere Schiffe natürlich selber diese Standards auch wirklich so weit wie irgend möglich einhalten.
Nach der Taufe geht es über die lange Gangway an Bord. Aufgeteilt auf mehrere Gruppen werden die Gäste einmal übers ganze Schiff geführt.
Das ist die Taucherdruckkammer für unsere Taucher, die ist eigentlich nur für den Notfall gedacht.
Kai-Oliver Twest vom BSH ist der Projektleiter für den 114 Millionen Euro teuren Neubau, bezahlt vom Bund. An Deck zeigt er neben der Druckkammer für die Taucher erstmal den Bereich, wo später bei Forschungsreisen die Laborcontainer stehen.
Bis zu 5 Stück. Und so, dass wir also bis zu 5 Forschungsgruppen mitnehmen können, ohne dass wir sie aber ständig als Raum vorhalten müssen, wenn sie nicht an Bord sind.
Insgesamt können auf dem Schiff 18 Crewmitglieder und 15 Wissenschaftler mitfahren. Ulrich Klüber ist der Kapitän der alten und jetzt auch der neuen Attair.
Das ist für uns alle, für die ganze Besatzung eigentlich eine große Herausforderung, weil das ist jetzt eine ganz neue Technik. Unser altes Schiff war 30 Jahre alt und so ein bisschen sieht man dem auch mit Wehmut hinterher, weil man ja auch so manchen Sturm mit dem Schiff abgewettert hat. Aber es ist für uns jetzt auch eine tolle Chance, neue Technik zu betreiben.
Zur modernen Technik auf der Attair gehört auch ein sogenanntes Dynamic Positioning System.
Das heißt, das Schiff kann selbstständig auf der Stelle bleiben, was für viele Forschungsarbeiten sehr vorteilhaft ist.
Im Maschinenraum erklärt Kai-Oliver Twest, wie der LNG-Antrieb der neuen Attair funktioniert.
Dort ist der LNG-Tank drin mit 130 Kubikmetern, auf minus 162 Grad runtergekühlt. Da ist das Gas eben in flüssiger Form drin. Wir sehen jetzt den Maschinenwachraum und wenn wir dann auf der anderen Seite sind, sehen wir die 3 Generatorensätze.
Dass LNG bei einem Forschungsschiff wie der Attair zum Einsatz kommen kann, war alles andere als ein Selbstgänger, sagt die ehemalige BSH-Präsidentin Monika Broich-Moritz.
Vor 10 Jahren hat man noch darüber diskutiert, ob LNG sicher ist, ob das nicht zu Bränden kommen kann, Explosion. Dann das Thema Methanschlupf, dass eben Methan als Treibhausgas entweichen kann. Das hat die Industrie alles in den Griff bekommen und dann wird es auch was. Aber das muss man pushen, sonst klappt es nicht.
Ein umweltverträglicherer Antrieb ist das eine. Aber auch sonst war der Neubau der Attair für die Fassmerwerft eine Herausforderung. Werft-Geschäftsführer Harald Fassmer.
Es ist eher eine komplette Neuentwicklung. Viele Dinge, die hier erstmalig bei einem Forschungsschiff umgesetzt wurden. Also auch der Unterwasserschall darf gewisse Grenzkurven nicht überschreiten. Und dann ist es eben so, dass wir eben auch keine Luft unter Schiff bekommen dürfen, weil unterm Schiff sitzen viele Sensoren, Sonare, die, wenn dort also Luftblasen sich unterm Schiff weiter fortsetzen, diese Messergebnisse dieser Sonare negativ beeinflussen würden.
Die Brücke fällt ein gutes Stück größer aus als auf der alten Attair.
Einmal haben wir die Nockenfahrstände überdacht. Naja, und dann kam eben die Länge dadurch zustande, dass wir relativ viele Vermessungsequipment hier oben haben, was auf dem jetzigen Schiff deutlich weniger ist.
Andreas Weigelt, beim BSH zuständig für die Messung von Schiffsabgasen, und seine Kollegen freuen sich, dass sie mit der neuen Attair ein Schiff bekommen, das speziell auf die heutigen Anforderungen zugeschnitten ist.
Das ist so toll, dass man ein Schiff hat, was man von der Konstruktion her mit begleiten konnte, wo man halt wirklich Wünsche äußern konnte. Das Schiff wurde speziell dafür designt.
Bevor das Schiff dann im kommenden Jahr zu den ersten Mess- und Forschungsreisen aufbricht, soll es auch noch mal nach Hamburg kommen, in den offiziellen Heimathafen.
Also wir haben vor, die Indienststellung in Hamburg dann zu machen, sodass es also einmal den Mitarbeitern des BSH vorgestellt wird, aber auch eben der breiten Öffentlichkeit.
Petra Volkwarzen über die ATAIR, das neue Schiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Beim Open Ship im Hamburger Hafen sind wir vom Hafenkonzert dann natürlich auch wieder mit von der Partie. Seehamster, Seeelefant und Seekuh. So heißen die Schiffe, mit denen der Verein One Earth, One Ocean die Weltmeere von Plastikmüll befreien will. Carina Hoffmann-Wülfing hat sich in Kiel an Bord eines der Schiffe begeben und sich das Projekt erklären lassen.
Überall Plastik. Selbst in den entlegensten Ecken der Ozeane und auch auf dem Meeresgrund. Eine Gefahr für die Meerestiere. Sie verheddern sich im Müll oder verschlucken Plastikteilchen in dem Irrglauben, es sei Futter. Der Verein One Earth, One Ocean hat all seine drei Müllsammelschiffe selbst konzipiert. Die Seekuh und der etwas kleinere Seehamster schwimmen bereits. Wie sie funktionieren, erklärt Rüdiger Stör von der Kieler Geschäftsstelle des Vereins.
Super. Ja, dann sind wir jetzt an Bord der Seekuh. Hier sind wir jetzt hier direkt an der Netzkonstruktion. Ich löse jetzt hier einmal den Flaschenzug, mit dem wir den ganzen Rahmen absenken können. Das Netz wird jetzt hier am oberen Rahmen festgeschnallt und hier an dem unteren, sodass wir hier ein ganz großes Gefiert haben. Jetzt senken wir das in das Wasser ab. Man sieht, wunderbar, jetzt liegt der obere Rahmen schön in seinen Halterungen auf. Das ist dann alles soweit stabil. Und damit fährt man jetzt langsam durchs Wasser und kann dann den Müll sammeln.
Das Netz reicht 2 Meter tief ins Wasser. Der 10 Meter lange Katamaran fährt sehr langsam durchs Wasser. Tiere können dem Netz auf diese Weise gut ausweichen. Zum Glück ist das Problem mit dem Meeresmüll in der Ostsee nicht so groß. Problematisch ist es vor allem in den asiatischen Ländern.
In Asien haben wir damit Müll sammeln können. In 5 Minuten im Hongkonger Hafen kamen etwa 50 Kilo Müll zusammen. Das schaffen wir hier in der Ostsee Gott sei Dank nicht. Aber es ist schon ziemlich erschreckend ebenso. Und es zeigt eben auch, wie dringlich das Problem ist und dass wir eben möglichst bald auch nach Asien müssen, um dort den Müll zu sammeln und dann eben aus dem Meer herauszunehmen.
Der Seeelefant, das jüngste Projekt des Vereins. Ein Containerschiff soll umgebaut werden und später als schwimmender Abfallwirtschaftshof dienen, der den Plastikmüll als Rohstoff behandelt.
Der Seeelefant ist ein etwa 100 Meter langes Containerschiff, das mit einer Müllsortierungs- und Reinigungsanlage ausgerüstet ist. Wir gehen gerade beim Meeresmüll auch davon aus, dass wir Kunststoffe haben, die von ihrer Qualität nicht recycelfähig sind. Und wir werden eine Verölungsanlage an Bord haben, mit der dann aus Kunststoff wieder Kraftstoff gewonnen werden kann.
Ab etwa 200 Tonnen Müll täglich soll das Konzept auch wirtschaftlich interessant sein, so der Verein. Aber nicht nur die Verwertung von Kunststoff steht im Fokus, auch die Vermeidung. Das kleinste Müllsammelschiff des Vereins, der 4 Meter lange Seehamster, ist gerade in Kambodscha auf dem Sankhe River unterwegs. Menschen, die früher auf der Müllkippe lebten, fahren nun mit dem Seehamster die Uferbereiche ab und sammeln dort den Müll ein.
So eine Müllreinigungsaktion sieht dann so aus, dass erst einmal mit einem Foto dokumentiert wird, wie ein bestimmter Flussabschnitt aussieht, wie vermüllt er ist. Dann wird gereinigt und dann wird wieder ein Foto gemacht. Und diese Fotos kommen auf ein Plakat, zusammen mit der Bitte, es doch in dem gereinigten Zustand zu lassen. Und das wird doch bei der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Also nachfolgendes Abfahren des Flusses zeigt auf jeden Fall, dass dort dann erst einmal kein Müll wieder hingeworfen wird.
Komplett wird der Gedanke der maritimen Müllabfuhr erst im Zusammenspiel aller drei Schiffstypen. Seehamster und Seekühe sammeln den Müll auf See ein, Seeelefanten recyceln und verwerten ihn. Rüdiger Stör hat Wünsche für die Zukunft.
Also ich möchte gerne in 2 Jahren den Seeelefanten sehen und dass er funktioniert und dass er ein Zeichen setzt, weil ich glaube, wenn wir mit dem Seeelefanten das Prinzip zeigen können, dann wird es viele Nachahmer geben und im größeren Maßstab wird man das Ganze dann auch die maritime Müllabfuhr, wird man dann auch wirtschaftlich betreiben können.
Am besten wäre es natürlich, wenn der Müll erst gar nicht in die Natur und in die Meere gelangt, sondern direkt in die Abfallverwertung. Carina Hoffmann-Wülfing war das über den Verein One Earth, One Ocean und dessen Kampf gegen den Müll im Meer. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und gleich erfahren Sie, was Sie tun müssen, um selbst einmal ein großes Containerschiff in den Hamburger Hafen zu steuern. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Die Fahrt eines modernen Containergiganten oder Kreuzfahrtriesen ist ein majestätischer Anblick. Wer sich schon einmal gewünscht hat, selbst auf der Kommandobrücke zu stehen und solch ein Schiff zu steuern, der hat im Internationalen Maritimen Museum in der Hafencity die Gelegenheit dazu. Ob Containerschiff, Katamaran, Schlepper oder Flugzeugträger, am Schiffssimulator können verschiedene Schiffe und Situationen auf unterschiedlichsten Gewässern simuliert werden. Christine Schematus hat sich das für uns mal angeguckt.
Hamburg-Traffic, die Tokio Express.
Tokio Express, Hamburg-Traffic.
Alles klar, die Brücke ist besetzt mit 2 Lotsen, 2 Schlepper haben wir fest. Und der Tiefgang ist 13,50 Meter und unsere Bestimmung ist Altenwerder.
5000 Container, knapp 300 Meter lang, mehr als 30 Meter breit, ist die Tokio Express. Große Bildschirme simulieren die Einfahrt in den Hamburger Hafen. Hans Köhn berät die Besucher am Schiffssimulator, erläutert die Technik, erklärt die Anzeigen. Fast 50 Jahre war er für Hapag-Lloyd auf den Weltmeeren unterwegs. Lange Zeit als Kapitän.
Die Seefahrt ist wirklich ein Beruf, den man auskosten konnte. Einmal ist man ja in vielen, vielen Ländern gewesen. Und zum anderen ist es auch so gewesen, dass wir mit Wind und Wetter und Wellen immer zu tun hatten. Das war unsere Aufgabe. Während dieser Reise auch möglichst keine Ladung zu verlieren, das heißt Großcontainer zu verlieren. Also der Seefahrtsberuf war mehr oder weniger auch mein Hobby. Jetzt wird es neblig, ja, dann machen wir auch was. Jetzt machen wir Backbord 10 und jetzt wollen wir hier oben, sehen Sie den Kompass, jetzt wollen wir mal steuern. 09.
Auch die Arbeit am Schiffssimulator ist inzwischen zum Hobby geworden. Eines, das er mit großer Leidenschaft betreibt.
Ja, ist ein toller Spielplatz, ja. Aber man muss natürlich auch ein bisschen was davon verstehen. Wenn man das nicht hat, dann kann man ja auch hier an dieser ganzen Anlage ganz, ganz, ganz viel verkehrt machen. Und man kriegt, wenn das ganz unerfahrene Leute sind und sie sollen das Schiff jetzt auch noch anlegen und dann auch noch mit Schlepperhilfe und die ganzen Kommandos gehen, dann schaffen sie das einfach nicht.
Kein Spielzeug also, sondern Profigerät. Gesteuert wird es von dem ehemaligen Funkoffizier Jan Martens. Welches Schiff, welcher Hafen, Windstärke, Regen oder Sturm? Er ist der Operator. Auch er ist viele Jahre zur See gefahren.
Wenn wir oben Kanada gefahren sind, dann musste man die Position der Eisberge aufnehmen. Und selbst wird er auch funken. Das heißt also, an Bord wurde andauernd, sagen wir mal alle 2 Stunden, die Wetterdaten aufgenommen, also Barometerstand, Windstärke, Wellenhöhe und dergleichen. Und das wurde dann zur Küstenfunkstelle gefunkt, damit die Wetterdienste dann an Land danach Karten zeichnen konnten.
Neues Szenario. Die Tokio Express fährt nun in den Hafen von Rotterdam ein. Am Ruder Freizeitkapitän Markus Hannemann. An Bord herrscht Kommandosprache. So ist es heute auch noch in der Handelsschifffahrt.
Und das heißt, wenn der Kapitän oder der Lotse das Kommando an den Rudergänger, sie sind nämlich der Rudergänger, weitergibt und sagt jetzt, wir wollen steuern 110, dann muss er das wiederholen. 110 steuern.
Steuere auf 110. Ah, jetzt kriegen wir noch Regen dazu. Also wenn man in der Mitte drauf guckt, durch dieses Schwanken, also das Gehirn macht es schon mit, muss ich sagen. Das merkt man ganz gut.
Da hält sich ja keine Kaffeetasse, ne?
Es kann sein, wenn Sie jetzt noch mehr an die Kante steuern, dass unser Schiff dann so weit an die Kante rutscht und dass wir das von dem flachen Wasser nicht mehr wegkriegen. Und dann, was machen wir dann? Dann machen wir eine kleine Strandung.
Ja, ist gewöhnungsbedürftig, dass er extrem groß ist und die Trägheit natürlich viel größer ist als bei Sportbooten.
Auch Kinder dürfen den Simulator bedienen. Für sie wird dann der Katamaran eingespielt, der nach Helgoland fährt.
Weil den Kindern das häufig zu langsam ist. In der Elbe 5 Knoten und der Katamaran 4,42. Und dann ist es für die Kinder nicht mehr langweilig und die flitzen da an den anderen Schiffen so vorbei und das ist die richtige Action. Ne?
Es ist nahezu eine echte Situation, ja.
Aber selbst wenn wir schlechtes Wetter haben, bleiben die Bleistifte hier liegen und rutschen nicht vom Tisch. oder die Kaffeetasse fällt aus der Hand.
Keine schwankenden Planken also. Dennoch werden Simulatoren gern für Übungszwecke eingesetzt. Kommt ein neues Schiff zum ersten Mal nach Hamburg, üben die Lotsen an Profigeräten verschiedene Fahrmanöver.
Christine Cimatus über den Schiffssimulator im Internationalen Maritimen Museum in der Hafen City. Immer dienstags, mittwochs und sonntags ab 14 Uhr können Besucher den ausprobieren. Und das Gute ist, es kostet nichts extra. Alles ist im Ticketpreis des Internationalen Maritimen Museums bereits enthalten. In 2 Wochen ist Party angesagt im Hamburger Hafen. Sophia Loren und Michelle Hunziker kommen zur Taufe der MSC Grandiosa. Das Ganze natürlich mit ordentlich Spektakel an Land und zu Wasser. Markus Lopzin hat sich mit dem neuen Deutschlandchef der Schweizer Reederei MSC Cruises Christian Hein getroffen und stellt ihnen das Schiff vor.
Als Werbefilm gibt es sie schon fix und fertig ausgebaut, die MSC Grandiosa. Über 6.300 Passagiere passen rauf, dazu 1.400 Crewmitglieder. Mit ihrer Länge wird die Grandiosa am Terminal Steinwerder liegen müssen. MSC Deutschlandchef Christian Hein.
330 Meter lang ungefähr, 60, 65 Meter hoch. Es hat rund 2.400 Kabinen, das ist schon erheblich. Verläuft sich aber schön auf dem Schiff, weil es ist halt ein großes Schiff und eine tolle Erlebniswelt.
An Bord sind, wie bei einem Neubau auch zu erwarten, moderne Umweltschutzeinrichtungen.
Jede Industrie, die fossile Brennstoffe verbrennt, ist angreifbar, so auch wir. Die Grandiosa ist tatsächlich das nachhaltigste Schiff in unserer Flotte zu dem Zeitpunkt. Es hat Abgaskatalysatoren, Abgaswäscher, das heißt Stickoxide und Schwefeloxide sind quasi zu null reduziert. Die Schiffe fahren nächstes Jahr nicht mehr mit Schweröl, sondern mit dem deutlich besseren Marinediesel.
Eine Einschätzung dieser Technologie durch Umweltschützer steht noch aus, wird aber rechtzeitig zur Taufe erfolgen. Landstrom könnte die Grandiosa auf Steinwerder nehmen, wenn denn das Terminal dort einen Anschluss hätte. Der entsteht ja erst.
Wir freuen uns über die Ankündigung der Stadt Hamburg, dass der Hafen umfangreich mit Landstrom ausgerüstet wird. Und ich kann Ihnen versprechen, in dem Moment, wo die Anlagen da sind, können unsere Schiffe auch Landstrom empfangen. Wir rüsten die gesamte Flotte nach, um tatsächlich die Hafengegend und die Stadt Hamburg vor Ruß und Schwefel zu beschützen.
Die vorhandene Landstromanlage in Altona kann die Grandiosa nicht nutzen.
Die Grandiosa braucht zu viel Strom, die braucht 15 Megavolt Ampere. Die Landstromanlage kann nur 11. Wir sind in Altona mit einem etwas älteren Schiff, das das auch noch nicht kann. Aber wir sind ganz klar committed, dass in dem Moment, wo Landstrom zur Verfügung ist, unsere Schiffe das auch tatsächlich annehmen.
Also eine Taufe ohne Stromanschluss. Stichwort Taufe. Was ist am 9. November geplant? Christian Hein weiß, wer taufen wird.
Sophia Loren wird das tun, so wie immer bei unseren Schiffen. Und ich lade alle Hamburgerinnen und Hamburger explizit dazu ein, daran teilzunehmen. Schiedwetter macht uns ja nichts aus. Von daher freue ich mich, wenn viele kommen. Die Hamburger lieben ihren Hafen und kommen in der Regel.
Dazu gibt es auch an Land, an der Flutschutzmauer, eine Show für alle. Vor dem Taufabend ist am 8. November die Elbphilharmonie für ein Konzert von MSC gemietet worden. Sämtliche Einnahmen aus dem freien Verkauf der Tickets sollen der Renaturierung des Elbvorlandes bei Kirchwerder zukommen. Christian Hein ist besonders froh, die Taufe in seiner Heimatstadt durchführen zu lassen. Das ist bei einer Schweizer Reederei mit italienischer Ausrichtung keine Selbstverständlichkeit.
Ich bin Marientaler. Ich bin zwar in Langhorn geboren, aber in Marienthal aufgewachsen, habe die Schule da beendet und bin dann allerdings flüchtig geworden, habe in Berlin studiert und dann eine kleine Europatour hinter mir. Komme aber immer gerne zurück nach Hamburg. Ich habe ein bisschen Salzwasser im Blut und meine Familie wohnt noch mehrheitlich hier. Von daher bin ich froh, dass ich auch über MSC hier an den Kreuzfahrtstandort Hamburg regelmäßig kommen darf.
Sicher wird rund um die Taufe auch noch etwas Zeit für den Abstecher nach Marienthal bleiben.
Ach, das ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen, da habe ich Hockey und Tennis gespielt und bin zur Schule gegangen. Meine Mutter wohnt noch da und das verbindet.
Die Taufe der MSC Grandiosa, ein Fest mit italienischen Elementen, Sophia Loren, Moderatorin Michelle Hunziker und einem 330-Meter-Schiff. Mitten im norddeutschen November.
Markus Lopzin über das neue Kreuzfahrtschiff MSC Grandiosa und dessen Taufe am 9. November hier bei uns im Hamburger Hafen. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Norddeutsche Küche, für die einen heißt das Backfisch, Matjes und Krabbenbrötchen. Für die anderen Birnen, Bohnen und Speck, Grünkohl mit Kochwurst oder auch Lapskaus. Für Benjamin Perry heißt das vor allem authentisch, bodenständig und heimatverbunden. Denn so hat auch schon seine Uroma gekocht. Und die ist schuld, dass der ehemalige Sternekoch jetzt mit Norddeutsch by Nature sein erstes Kochbuch herausgebracht hat. Anja Grigoleit hat ihn getroffen.
Als Benjamin Perry aus seinem VW-Bus steigt, braune Wuschelhaare, Bart, heller Blick, da wirkt er so, als ob er gerade vom lässigen Surfwochenende auf Fehmarn oder vom Kiten vor St. Peter-Ording kommt. Man würde dem 40-Jährigen glatt abnehmen, dass er hoch im Norden tief verwurzelt ist. Aber Perry ist in Heidelberg geboren und hat dort in Süddeutschland auch die Hälfte seines Lebens verbracht, ehe er dann Koch wurde.
Also ich habe in Berlin meine Lehre gemacht und bin dann relativ schnell so meiner Berufung gefolgt, Wanderjahre, wie das ja viele machen. War dann erst in Stuttgart bei Vincent Klink und bin dann von dort in die Traube Tonbach. Und dann habe ich in Berlin bei Bobby Breuer gearbeitet und eben habe so verschiedene Stationen gemacht.
Und dann merkte er, dass Sterneküche und Familie nicht so wirklich gut zusammenpassen. Der Vater von mittlerweile 4 Kindern wurde Koch in einer Berliner Waldorfschule. Und das passte viel besser zum Familienleben, geregelte Arbeitszeiten und ordentlich Ferien. Und eines Tages fand er im Nachlass seiner Großmutter ein in Sütterlin geschriebenes Kochbuch der Uroma. Seine Mutter half beim Übersetzen von Sütterlin ins Hochdeutsche und Perry war schnell begeistert von den alten Rezepten.
Früher in der Sternegastronomie, da ging es immer nur ums Produkt und da gab es Stopfleber und Mango aus Thailand. Und das hat sich ja total gewandelt zum Glück und bei mir auch. Und dann habe ich gemerkt, dass das total spannend ist, weil eben dieses Rezeptbuch das genau beinhaltet. Also es gab das, was es um den Kirchturm gab. Es war Winter, dann hat man bestimmte Sachen nicht gehabt und wenn man sie wollte, musste man sie irgendwie einwecken und oder irgendwie haltbar machen. Und das fand ich einfach so als Gedanke für die jetzige Zeit ganz spannend.
Zusammen mit seinem Fotografenfreund Tommy Hetzel aus Hamburg machte er sich im VW-Bus auf, um Norddeutschlands Küstenregion zu erkunden.
Ich mag das auch, wenn so Kräfte aufeinander prallen und das ist halt auf dem platten Land nochmal anders als Meer, Küste, Moor, Inseln. Das finde ich irre und da sind die Produkte auch anders und die Menschen sind da auch anders.
Unterwegs hat Perry Menschen getroffen, die sich mit regionalen Produkten auskennen, wie zum Beispiel Lothar de Vries, den Käsemeister aus Fredeburg, Matthias Schilling, Rinderzüchter von der Insel Öhe, Apfelbauer Eckhard Brandt aus dem Alten Land, den Hiddenseer Kutterfischer Steffen Schnorrenberg oder Patrick Rüther, Bierbrauer aus Hamburg. Sie alle werden mit einem Artikel und Fotos in dem Buch vorgestellt. Produkte von allen kommen dann auch in den Rezepten vor, wie zum Beispiel Kabeljau im Bierteig, Apfelsalat mit Sellerie und spicy gerösteten Buchweizen oder geräucherte rote Beete mit cremigem Ziegenkäse und Wildhonig mit Fichtentrieben.
Ja, ich mag das, wenn man Rezepte hat, wo man nochmal so einen kleinen Aha-Effekt hat. Also zum Beispiel beim Schnüsch, was ja ein ganz klassisches Gericht ist, dann benutzt man Pellkartoffeln und ich habe dann die Schalen der Pellkartoffeln nochmal ein bisschen gesalzen und im Ofen kross werden lassen und habe das nochmal so als Crunch drüber gegeben. Die Milchklöße oder die Hefeklöße, so in Milchsoße, dann nochmal weiße Schokolade, die man so ein bisschen im Ofen backt.
Und interessante Zusammenstellungen wie zum Beispiel Rührei mit Bratwurst und Krabben.
Das ist so eine grobe Bauernbratwurst und diese Nordseekrabben, das passt total super zusammen. Das Rührei ist, ich mache das gerne so, dass es noch sehr cremig ist und es ist einfach, das passt sehr gut zusammen, genau.
Für die weit über 100 norddeutschen Rezepte nur norddeutsche Produkte zu nehmen, für den leidenschaftlichen Koch war das keine besonders große Einschränkung.
Also es schränkt einen ein im Sinne von, ich würde jetzt nicht sagen Kokoseis mit Ananaspüree oder so. Da würde ich mich schlecht bei fühlen. Ich bin überhaupt nicht dogmatisch. Ich esse auch Fleisch. Ich habe auch hier in dem Buch gibt's Ausnahmen. Es ist zum Beispiel so, dass in jedem dritten norddeutschen Rezept kommt Zitrone vor und Pfeffer und deswegen habe ich auch Zitrone und Pfeffer da drin. Das sind aber so damit habe ich schon so ein bisschen gehadert und will da niemanden belehren, aber es ist eben für mich wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass, ich sage immer so, das Konsumverhalten von uns bestimmt die Welt, in der wir in 20 Jahren leben, so ungefähr. Also das ist so ein bisschen mein Leitsatz.
Ja, da ist was dran. Anja Grigoleit war das über das Kochbuch Nordisch by Nature von Benjamin Perry. Das ist im Christian Verlag erschienen und kostet 29,99 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 heute mit den Hafennotizen. Ebenfalls ganz neu, so wie die MSC Grandiosa, die Anfang der Stunde ja schon Thema war, ist die Hanseatic Inspiration. Gerade vor kurzem wurde sie im Hamburger Hafen getauft. Inzwischen ist das Schiff auf seiner Jungfernreise unterwegs von Antwerpen nach Teneriffa. Petra Volkwarzen hat sich das exklusive Expeditionskreuzfahrtschiff der Reederei Hapag-Lloyd Cruises angesehen und war auch bei der Taufe auf Expeditionsart dabei.
Es war eine etwas andere Schiffstaufe im Hamburger Hafen. Während die Hanseatic Inspiration fest verteut an der Überseebrücke liegt, können die Taufgäste wählen, von wo aus sie die Zeremonie miterleben möchten. Von der Barkasse oder aus Zodiacs, aus Schlauchbooten, wie sie auch bei den Expeditionsreisen genutzt werden.
Ja, entscheiden wir uns fürs Zodiac, weil wir das Abenteuer lieben.
Die Crew hilft beim sicheren Einsteigen am Ponton. Dann geht's los.
Auf geht's. Wollen Sie ein bisschen vorrutschen?
Sarah steuert eines der Schlauchboote, heute auf der Elbe. Sonst überall dort, wo die Expeditionskreuzfahrtschiffe von Hapag-Lloyd unterwegs sind.
Amazonas, Antarktis, überall auf der Welt.
Als die Lichtshow beginnt, seilen sich mit Klettergurten gesicherte Tänzer am Schiff ab. Aufs Schiff projizierte Bilder und Videos zeigen Impressionen aus den künftigen Fahrtgebieten.
Ich sehe Pinguine mitten auf dem Schiff.
Wir fahren in den Amazonas.
Wir sind auf Island angekommen. Im Moment gerade Wale und eben waren Papageientaucher zu sehen.
Die Hanseatic Inspiration ist verglichen mit anderen Schiffen ein kleines Schiff. Nur maximal 230 Gäste reisen hier mit. Mehrere 1000 Euro kosten die Reisen. Die Ausstattung ist exklusiv. Die Fahrtgebiete auch. Neben der Karibik oder dem Amazonasgebiet wird die Hanseatic Inspiration vor allem auch in der Antarktis fahren. Für Kapitän Ulf Wolter ist die Schiffstaufe in Hamburg ein Heimspiel. Er stammt aus einer Seefahrerfamilie, ist auf der Elbinsel Krautsand aufgewachsen und lebt in Hamburg, wenn er nicht auf den Weltmeeren unterwegs ist.
Ich habe meine Wurzeln in Hamburg hier an der Elbe. Für mich als Seemann ein wirklich großer Moment.
Ulf Wolter ist schon als Kapitän auf der Hanseatic gefahren. Nach seiner Zeit auf der MS Europa 2 kehrt er nun zurück in die Expeditionskreuzfahrt. Gerade die Fahrt ins Eis, auch für ihn, immer wieder beeindruckend.
Ich bin gerne im Eis unterwegs. Es fasziniert mich immer wieder, an Ecken zu kommen, wo man wirklich nur mit so einem Schiff hinkommen kann. Die Ruhe gehört auch dazu. Die Zeit für Whale-Watching beispielsweise, die wir uns nehmen können.
Gleichzeitig sind solche Reisen aber auch eine Herausforderung für Schiff und Crew.
Viel Wind, viel Strömung, Nebel kann unser Feind sein. Und da ist es natürlich gut, wenn man ein Schiff auch hat, was auf dem technisch neuesten Stand ist. Aber trotzdem, da ist man als Seemann, als Nautiker auch gefordert. Und das ist auch immer wieder das Salz in der Suppe, die Herausforderung, auch gerade wenn ich an Eisfahrt denke.
Laura Decker ist die Taufpatin der Hanseatic Inspiration. Erst spielt ein norwegischer Musiker auf Instrumenten aus Eis. Dann lässt die Seglerin, die als jüngste Einhand-Weltumseglerin berühmt wurde, die Champagnerflasche am Schiffsrumpf zerschellen. Laura Decker war selbst noch nie in der Arktis oder der Antarktis. Sie hofft, dass die künftigen Passagiere der Hanseatic Inspiration von ihren Reisen außer vielen Fotos vor allem eines mitbringen: nochmal mehr Respekt vor der Natur.
Wir leben ja in einer Welt, wo alles eigentlich so viel von Menschen gemacht ist. Und ich denke, wenn Leute die Natur reingehen und auch die Natur wirklich fühlen und spüren, dann realisieren wir uns als Mensch, wie klein wir eigentlich sind und wie wichtig die Natur für uns ist und dass wir die nicht gegen die Natur kämpfen mussten. Ich denke, das werden die Menschen spüren und fühlen, auch wieder mit nach Hause nehmen.
Was tragen gerade auch Schiffe zur Zerstörung der Umwelt bei? Eine Frage, um die mittlerweile keiner mehr herumkommt. Immerhin, die Hanseatic Inspiration ist so ausgerüstet, dass sie Landstrom nehmen kann, wenn es denn die Möglichkeit dazu gibt. Zudem hat Hapag-Lloyd Cruises angekündigt, ab kommendem Sommer komplett auf den Einsatz von Schweröl zu verzichten. Damit findet Ranga Yogeshwar, der die Taufe moderiert hat, geht die Reederei mit gutem Beispiel voran.
Wenn einer es macht, entsteht Druck und die anderen machen es auch. Und ich finde, gerade wenn man ein Expeditionsschiff hat, dann wird man konfrontiert mit genau auch der Verletzlichkeit der Natur.
Von Hamburg aus auf die Weltmeere. Auch wenn es in den Schlauchbooten auf der Elbe vielleicht etwas kalt und nass war. Für alle, die dabei waren, war die Taufe der Hanseatic Inspiration auf alle Fälle schon mal was Besonderes.
Einzigartig und hier in Hamburg auf der Elbe. Sensationell.
Es war einfach schön, es war magisch. Expedition auf der Elbe ist wenigstens schon mal ein kleiner Schritt Richtung Expedition in die Antarktis. Daran arbeite ich dann noch.
Petra Volkwarzen über die Hanseatic Inspiration. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Windparks an Land und auf See gibt es im Norden zuhauf. Aber auch wenn es von außen gesehen manchmal so scheint, als ob die Windräder sich problemlos drehen, sobald der Wind weht, der Schein trügt. Auch ein Windrad braucht Pflege. Gar nicht so einfach, wenn die Windräder weit draußen auf See stehen. Am Donnerstag vergangener Woche wurde nun hier bei uns in der Stadt das modernste Serviceschiff für Offshore-Windanlagen in Dienst gestellt. Und mein Kollege Dietrich Lehmann war dabei.
Dunkelblauer Rumpf, ein gerader Steven, der höher ist als so manches Mehrfamilienhaus in Hamburg und eine Brücke, die einem Großraumbüro gleicht. Die rund 90 Meter lange BB Wavemaster Horizon ist kein gewöhnliches Schiff.
Das ist ja sehr besonders, dieses Schiff. Das sind nicht so viele Schiffe.
Sagt Stan Speckman, der niederländische Kapitän des neuen Schiffes, bei der öffentlichen Vorstellung an der Hamburger Überseebrücke.
Also alles zusammen, wir haben 60 Bedden in diesem Schiff. 60. Wir können 40 Personen mitnehmen für die Klant und 20 Schiffscrew. So 40 Leute, wie arbeiten auf die Windmühlen, können wir mitnehmen.
40 Servicetechniker für die riesigen Windparks weit draußen vor der Küste, die morgens auf den Windrädern abgesetzt werden, um zu arbeiten und die abends wieder an Bord gehen, um auf der BB Wavemaster Horizon zu übernachten.
Ja, ich bin auch ein klein bisschen Hotelmanager, genau, ja. Es ist ein Hotel mit 60 Betten, ja.
Betrieben wird das Schiff in den kommenden 10 Jahren gemeinsam vom Weltmarktführer für Offshore-Windanlagen Siemens Gamesa und dem Energiekonzern NBW. Die BB Wavemaster Horizon soll helfen, dass sich erneuerbarer Strom noch besser rechnet als bislang, so Stefan Kansi, der Leiter der Abteilung Neubauprojekte bei NBW.
Wir sparen Zeit, Geld, gut für die Umwelt ist es auch noch. Man muss sich das wie folgt vorstellen. Wenn man einen Schaden auf einer Windanlage hat, dann ist dieser in seinem Umfang meist sehr gering. Das heißt, die Reparatur, die kostet vielleicht nur ein paar Euro. Was richtig teuer ist, ist, wenn diese Anlage steht, ausfällt und für eine lange Zeit nicht einspeist. Um diese Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten, muss man vor Ort sein. Man muss schnell zu dieser Anlage kommen, man muss schnell reagieren können. Das heißt, ein Schiff direkt vor Ort im Park zu haben, mit den Servicetechnikern vor Ort, ist der Schlüssel für einen ganz effizienten Betrieb.
Trotz mehrerer großer Windparks, die in den kommenden Monaten noch in Betrieb gehen, der Aufbau neuer Anlagen stockt. Weil der Ausbau der Netze nicht vorankommt, hat der Bund einen sogenannten Deckel eingezogen bei 15 Gigawatt bis 2030. Der Deckel ist inzwischen zwar etwas angehoben worden, aber dennoch gibt es aktuell kein Neubauprojekt mehr in der Planung, so Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann.
Ja, das muss sich jetzt bald ändern, weil man muss erstmal voraussetzen, dass eine Entwicklung eines solchen Offshore-Windparks in der Regel 5 Jahre dauert. Das heißt, sie müssen frühzeitig beginnen, die Angebote zu legen, um dann am Ende des Tages den Auftrag zu kriegen. Und dieser Gesamtprozess dauert 5 Jahre. Und wir haben seinerzeit immer darauf hingewiesen, dass es falsch ist, diesen Deckel einzuziehen, weil wir fallen dann, wenn wir keine weiteren Aufträge mehr sehen, in den sogenannten auftragslose Zeit. Und das wird im schlimmsten Fall bedeuten, man hat keine Kapazitäten mehr in Deutschland und man muss, wenn man Glück hat, ins Ausland gehen.
Den Rang als Nummer 1 in der Windkraft hat Deutschland inzwischen verloren. Die Niederlande bauen mehr Offshore-Windanlagen. Ohne den Ausbau der Offshore-Windenergie aber schafft Deutschland den Umstieg auf regenerativen Strom nicht, sagt Westhagemann.
Das sieht man jetzt ja bei den Klimaplänen ganz deutlich. Da müssen sich auch alle jetzt ziemlich ehrlich machen. Wie will man denn die Klimapläne einhalten, wenn wir nicht massiv in die Erneuerbaren ausbauen? Wo soll denn das sonst herkommen, die CO2-Reduzierung bzw. die Dekarbonisierung? Kriegen wir doch nur hin, wenn wir die Erneuerbaren ausbauen und dann aus der Kohle aussteigen, aber das auch so planen, dass wir immer weiterhin eine sichere Stromversorgung in Deutschland haben, aber auch eine bezahlbare.
Einen Beitrag dazu leistet eben auch das neue Serviceschiff BB Wavemaster Horizon, das inzwischen draußen in der Nordsee, 100 Kilometer vor Helgoland, auf Position ist. 2 Wochen bleiben die Techniker, die die Windanlagen warten und reparieren, auf See. Die Stammcrew um Kapitän Stan Speckman bleibt doppelt so lange.
Ja, dann gehe ich nach Hause, ja, 4 Wochen, ja. Meine Frau ist wartet von mir, ja, und die Kinder.
Dann ist sie auch froh, nach 4 Wochen, dass sie wieder gehen.
Ja, genau. 23 Tage, 24, 25, 28 Tage, tschüss. Nou, ich bin noch 30 Jahre offshore. In 30 Jahren doe ich 4 Wochen und 4 Wochen zu Hause. Sie kennen das, ja, genau, ja.
Dietrich Lehmann über die BB Wavemaster Horizon, das neue Serviceschiff für Offshore-Windanlagen, das am vergangenen Donnerstag hier in Hamburg in Dienst gestellt wurde. Und das war's schon wieder fast für heute. Nächste Woche dreht sich bei uns alles um das Thema Green Shipping, Schifffahrt und Umweltschutz. Jetzt haben wir aber noch einen ganz besonderen Hinweis für Sie.
Das Hamburger Hafenkonzert.
Alle Jahre wieder könnte man singen, denn auch in diesem Jahr sind wir mit unserer großen Weihnachtsausgabe in der Hauptkirche St. Michaelis zu Gast. Am Dienstag, den 26. November, ab 18 Uhr geht es los. Und dann wird es natürlich wieder richtig schön weihnachtlich. Unter anderem mit dem Rock op Platt Goes Christmas Ensemble des Unsorg-Theaters. Mit Markus Gillig, Peter Kämpfe, den Unsorg-Sisters und Sandra Keck.
Ich wünsch you so bannig schöne Wiener.
Maritim wird es natürlich auch. Unter anderem mit Deutschlands wohl bekanntestem Shantychor. Bekannt aus Inas Nacht im NDR-Fernsehen. Die Tampentrecker. Außerdem dabei die kubanische Sängerin Dayami Grasso mit spanischen Weihnachtsliedern, Manuel Guerra an der großen Orgel des Michel, das Polizeiorchester Hamburg unter der Leitung von Christine Kresky, Gerd Spiekermann mit Geschichten ob Platt und als Stargast das Duo Orange Blue. Weihnachtliches Licht in der Hauptkirche St. Michaelis in unserer Weihnachtsausgabe des Hamburger Hafenkonzerts am 26. November. Karten zu 9 Euro gibt es ab kommenden Sonnabend, den 2. November ab 11 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online über einen Link auf unserer Internetseite ndr.de/hafenkonzert. Wir freuen uns auf Sie. Soweit, Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ich bin Jan Wulff. Tschüss.